Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur letzten Ausgabe in 2025 meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 50 Jahre Deutsche Psychiatrie. Na und? Heute hört ihr den zweiten Teil meines Gesprächs mit Arndt Schwendi und Christiane Erlin. Und anschließend viel Musik von Miles Davis, Bob Dylan, Rolling Stones und Howlin' Wolf. Kommentiert von Bernd Nickbohr.
Sag mal, die Unterstellung von dir ist, es gäbe Menschen, die denken, dass dieses Problem der Hilfeleistung, an der viele Disziplinen beteiligt sind und dann auch sehr viele unterschiedliche Kostenträger, dass die damit verbundenen Kooperationsprobleme je verringert oder lösbar sind. Das glaube ich nicht.
Oh ja, okay.
Sondern der plausibelste Weg ist da, wo es regionale Budgets gibt. Und da stellst du praktisch über den gemeinsamen Geldtopf her den Zwang, auf institutioneller Ebene vernünftig, gerecht damit umzugehen. Jetzt seht mal zu, wie ihr das Ding wuppt. Also das ist meine derzeitige Denke dazu.
Ich würde eine Tagesklinik aufmachen und sagen, die Genesungsbegleiter sind die Ersten, die hier auch die Musik bestimmen.
Ja, du hast ja auch, wie gesagt, in der Psychiatrie-Enquete eine Rolle gespielt. Vielleicht kannst du den Hörern mal erzählen, welche Funktion du da hattest.
Also die Expertenkommission spiegelte wieder die ganze unterschiedliche Leitungsebene der verschiedenen Psychoschulen und Psychoeinrichtungen. Und da war nicht vertreten jemand, der dezidiert Kenntnis hatte von Rehabilitation allgemein. Das war ein Feindbild, Reha.
Ja.
Und vom Beruflichen insbesondere. Beruflichkeit immer nur entweder die Arbeit in der Anstalt, im Parkfegen und so ein Quatsch, oder eben die Leute in der Werkstatt für Behinderte der Lebenshilfe einzugliedern. Und das war sehr unbefriedigend. Und Kuhlenkampf ist einer der wenigen führenden Psychiater, die das begriffen hatten. Und ich bin ja dann von Köln aus nach Heidelberg zur Stiftung Rehabilitation gekommen. Die Stiftung Rehabilitation war sowas wie der Leithammel der ganzen Berufsförderungswerke für Erwachsene und sowas, ist aus der Kriegsopferfürsorge vorgegangen. Und die hatte einen enormen, seit dem Ende des Ersten Weltkrieges, einen enormen politischen Einfluss, weil sie aufhob den Dissens zwischen den großen politischen Blöcken. Dass man was für Kriegsopfer tun müsste, war klar. Und die Heidelberger hatten dieses Feld besetzt und hatten auch im Gegensatz zu den meisten Berufsförderungswerken ihre Türen auf für Leute, die da aus der Psychiatrie kamen. Und das knubbelte sich in Heidelberg derartig, dass wir damals dafür geworben hatten, bei den Berufsförderungswerken selber, die hatten eine Arbeitsgemeinschaft, und auch bei Politikern, die der Sache nahestanden, dass dieses Monopol von Heidelberg abgebaut gehört. Und das war der Hauptjob, für den ich dann vom Landschaftsverband Rheinland nach Heidelberg bin. Der Nebenergebnis war, dass ich dort auch eine sehr charmante Frau kennengelernt habe, die Ahnung hatte von der ganzen Sache. Aber es war ein Berg von Vorurteilen gegen mich, der ihnen dieses Monopol nehmen sollte, und gegen von den anderen immerhin 20 Einrichtungen, die auf der Liste standen, die darum bangten, dass da Verrückte kämen, die ihren Reha-Betrieb stören. Und da bin ich wie so ein Handelsreisender dauernd zu Konferenzen mit den Leitern oder den Führungskräften der anderen Berufsförderungswerke gefahren. Der Erfolg war schwer abzumessen. Manche freuten sich darüber, bei manchen obsiegten die Vorbehalte. Und das wurde erst günstiger, als der Bund das sich zu eigen machte und gesagt hat, wer nicht eine bestimmte Anzahl vom psychisch Behinderten aufnimmt, den werden wir das spüren lassen. Wobei diese Berufsförderungswerke und die Berufsbildungswerke, die letzteren sind für die jungen Leute, werden ja doppelt finanziert. Einmal das Ministerium für Arbeit und Soziales und zum Zweiten eben die Kostensätze der Reha-Träger. Und damit sind sie eigentlich schon ganz gut bedient. Und das ist ein Riesendruckmittel auch, dass man über Geld zur Einrichtung steuern kann, wenn man das intelligent und sachgerecht macht.
Und, ich muss noch mal fragen, war das denn eine direkte Auswirkung von dem Modellprogramm oder von der Expertenkommission? Kann man das so sagen, dass die Enquete da einen Finger drauf gelegt hat?
Ja, ich habe in der Expertenkommission oft berichtet, wie Rehabilitation läuft. Nämlich nicht so Lotterie gewürfelt, sondern planvoll. Dann haben die Wahl schon mit den Augen gedreht. Hilfepläne und zeitliche Limits und sowas alles, das ging ja eigentlich alles gar nicht. Und der Druck und auch das Mitwirken von fortschrittlichen Leuten aus deren Sozial- und Psychodiensten hat da ein Umdenken herbeigeführt. Und als das Geld knapper wurde und das Ministerium den Hebel da noch stärker ansetzte, gingen die Türen auch weiter auf für die Psychos. Und das hat sich eigentlich dann unterm Hasche so ergeben. Da gab es auch einen Generationswechsel in den Leitungen. Das ist ja ein langer Prozess gewesen.
Zu dem, was der Arndt im großen Bogen sagt, ist nämlich nicht zu verstehen, wenn man nicht weiß, dass die lupenrein Berufsfindung und Ausbildung und sonst gar nichts machen. Und ich habe fast 10 Jahre dort in der Berufsfindung in der Stiftung gearbeitet und gesagt, was für ein Blödsinn. Da gibt es psychisch Kranke, die brauchen überhaupt keine neue Ausbildung. Die brauchen das, wo du dann zuletzt jetzt gelandet bist. Eine umfassende Sache, da gehört Housing, da gehört Familie, da gehören Hilfepläne dazu. Und das kam alles erst später. Und das erste BTZ war eigentlich eine Möglichkeit. Ich habe ja 4 Jahre bin ich dort freigestellt worden, weil der Direktor, der hatte ein Herz für uns beide und hat immer gesagt, machen Sie mal. Ich habe gesagt, das, was die Berufsförderungswerke anbieten, geht so an den Psychos vorbei, weil entweder brauchen Sie keine Ausbildung oder sie ist zu schwer für Sie oder sie holt Sie da nicht ab, wo Sie sind. Und dann haben wir daraus ja das BTZ-Konzept. 1980 ist ja das erste entstanden. Also da haben wir praktisch so zusammengearbeitet, weil da fing der Arndt an, dann Diplomat zu sein in allen Berufsförderungswerken. Und wenn man dann sagt, man ist offen für psychisch Kranke, ist es ein Blödsinn, wenn man da nur Berufsfindung und Ausbildung macht. Also wir haben den Leuten mit dem Konstrukt BTZ gezeigt, dass es darum geht, erstmal zu begreifen, wo ist der Mensch beruflich früher gestanden, was ist jetzt durch die Krankheit entstanden und wo ist er abzuholen. Und da ist er nicht immer abzuholen, was will ich für einen neuen Beruf, sondern wie kann ich wieder trainieren, was ich schon mal hatte. Und vielleicht kann ich es aber nur auf einem niedrigen Niveau machen, Da kommen nämlich dann die viel besseren Werkstätten für Behinderte rein. Ja? Also dass man dann plötzlich auch andere Möglichkeiten hatte. Die hatte man 1980 gar nicht. Hopp oder top, dann waren die schon wieder erledigt, ja, die Leute. Und dadurch hat sich das, was der Arndt gerade gesagt hat und dann auch auf der Experten- und So-Kommission, durch ganz konkrete Einrichtungen, ja, immer verbessert. Da war ja nicht nur BTZ damals, da kam ja der IFD dazu, ja, da kamen dann die viel besseren Werkstätten für Behinderte, die auch offen waren, plötzlich sein sollten für den allgemeinen Arbeitsmarkt. Also das muss man alles mitdenken.
Ja, ich verstehe.
Weil die Berufsförderungswerke, die waren bis in die späten 80er einäugig. Die hatten Angst vor dem psychisch Kranken. Die haben höchstens mal 10 Tage Berufsfindung gemacht und gesagt, nee, die sind nichts für uns. Ja, und die kamen doch aus ganz Deutschland. Die konnten, man konnte nicht sagen, ja, dann geh doch nach Köln, da entsteht doch jetzt schon ein Hilfeplan und dann steht das und das und das. Das war überhaupt nicht regional gedacht. Das war auch der Fehler. Und dann haben die aber langsam, wie du es gesagt hast, gemerkt, dass die Kostenträger das nicht mitgemacht haben. Und dann haben die Berufsförderungswerke neben den BTZs ganz viele Maßnahmen, haben sie inzwischen auch. Also die machen praktisch dann nur so eine Einführung, die machen eine Hinführung, die machen eine Teilausbildung, die machen eine Fortbildung nur. Und dieser Blumenstrauß von Möglichkeiten für psychisch Kranke, zum Beispiel, auch hier Michaelshofen ist ein Beispiel, hat sich unglaublich erweitert, also wahrscheinlich sogar erst in den 90er Jahren, dann das zweite BTZ hier einen viel besseren Beginn hatte. Am Anfang mussten wir ja für die Idee kämpfen, die kannte ja kein Mensch. Haben nichts. Auch die Arbeitsverwaltung, die Kostenträger haben gesagt, das ist doch keine berufliche Reha, wenn wir nicht Ausbildung mit Abschluss machen.
Ich verstehe, ja.
Und das ist ja heutzutage umso mehr, weil der ganze Arbeitsmarkt sich ja wegbewegt hat von einer Ausbildung mit Abschluss und dann kriegst du einen Job. Das ist ja nicht mehr so. Du machst Teilausbildungen und machst Einstiege auf allen Ebenen. Das hilft dann auch den Psychos inzwischen.
Ja,
das war eigentlich noch so wie die Unterfütterung von dem, was bisher war. Und ich kann aber dazu sagen, mit dem BTZ, also man muss dann die Zeit im Landschaftsverband nochmal. Also das sind alles Ebenen, die unterhalb von Arndts großen Ebenen gerade waren. Also ich war 7 Jahre im Landschaftsverband und die Stelle ist extra geschaffen worden, extra. Damit die Arbeitstherapie in den Anstalten sich verbessert, damit berufliche Reha, aber passend für Psychos, außerhalb sich entwickeln, damit Selbsthilfefirmen sich entwickeln, das ist alles in der Zeit gewesen, und damit ein ganz neues Konzept für Werkstätten für Behinderte entsteht. Also das habe ich jetzt noch gar nicht gern gemacht damals mit der Martina Hoffmann und anderen in der Abteilung 7. Die haben gesagt, da muss man ein ganz anderes Image her. Und das ist gelungen, weil dort dann der Landschaftsverband für die Behindertenwerkstätten ganz andere Möglichkeiten noch geschaffen hat. Also das heißt, in den 7 Jahren, die dann zwischen dem, was ich gerade gesagt habe, erstes BTZ und was der Arndt alles gemacht hat, und dem zweiten BTZ, kann man sagen, wenigstens im Rheinland, haben sich ganz viele neue Möglichkeiten für psychisch Kranke ergeben. Und daraus kamen dann auch diese Hilfepläne, die konnte man doch erst machen, wenn es überhaupt Türen gab für die Leute. Ja, die gab es ja Anfang der 80er überhaupt
nicht. Ich verstehe es so, wie du, Christian, auch sagst, verschiedene Ebenen waren. Dass man so eine Analyse mal gemacht hat von dem bestehenden, also Berufsförderungswerk, und da mal geguckt hat, wie offen oder wie können die sich denn, wollen die sich denn verändern, auch dem psychisch kranken Menschen gegenüber. Und die Ebene, die du beschreibst, Christian, ist aber schon sozusagen Versuche wie und konzeptionelle Überlegungen, wie man es integrieren kann.
Ja, und Aufbauhilfen. Und da kam dann die Arbeitsverwaltung, Herr Schilz, und hat gesagt, wir machen nicht nur eins im Rheinland, wir machen gleich 5. Und das hat er gemacht. Von Gütersloh über Duisburg, über Dortmund, bis hier waren wir dann plötzlich zu 5. Das war ein Riesenschub, auch für Deutschland.
Das war so Mitte der
Ja, das war dann
Ende der 80er.
Also ich bin weg vom Landschaftsverband, um das BDZ zu gründen, 92. Mhm. Und ich war von 85 bis 92 die 7 Jahre beim Landschaftsverband. Mhm. Und die letzten 2 habe ich nur noch geackert, dass ich von dieser Behörde wegkomme. Aber natürlich das Feld drumherum war ja wunderbar schon gestellt. Mhm. Da haben wir auch die ganzen Selbsthilfefirmen, Inklusionsfirmen, Bewegung mit unterstützt.
Ja, naja.
Aber rückblickend eigentlich eine tolle Zeit, muss ich sagen.
Da haben sich auch, das haben auch die Kollegen, die Gründerkollegen damals vom IFD, mit denen habe ich ja auch länger gesprochen, die haben das auch so geschildert, dass so, ich sag mal, dass so ein Zeitfenster war, was sich auf einmal auftat, weil auch bundesweit man plötzlich anders fing an zu denken, auch zum Thema Arbeit. Ja. Also das war so eine ganz bestimmte Zeit, so habe ich das Gefühl.
Und das ist eine Sache zu den Experten. Also der Expertenbericht, der hat ja Psychiatrie-Referenten in den, wie nennt man das, in den Gebietskörperschaften. Ja,
ja gut, also, das war jetzt...
Ja, pass auf, Moment. Daraus gab es eine neue Position für die Leute, die berufliche und Arbeitsmöglichkeiten koordiniert haben. Also wir haben damals eine große Tagung mit Kuckler noch gemacht, die war dann 90 oder so, haben das aufgegriffen von der Expertenkommission und gesagt, jetzt habt ihr doch diese ganzen Psychiatriereferenten, wo Arndt ja auch einer wurde hier in Köln. Yeah. So, und jetzt seht ihr doch, dass in eurer Kommune jeder macht, was er will. Der eine eine Werkstatt, der andere ein Berufsverband. Es war eigentlich gut, aber ein Chaos. Und da haben wir den Kuckler dazu gekriegt, Rundentische Arbeit, 18 Rundentische Arbeit, und der Chef davon, waren aber die Psychiatriereferenten.
Ach so.
Der Kuckler hat immer gesagt, das könnt ihr machen, aber Geld gibt es keins. Da habe ich gesagt, Geld brauchen wir, die sind alle bezahlt. Die kamen in Aachen vor allem, ganz toll, dass die Werkstätten endlich zusammengearbeitet haben, dass da der IFD mit denen gearbeitet hat, dass die Arbeitstherapie von der Klinik, weil sie saßen dann alle da.
Verstehe, ja.
Also ich könnte mich da noch begeistern.
Ja, ich höre das.
Einer macht es immer noch, das ist der in Mönchengladbach, der Schachs.
Ja,
Kennst du den? Das ist der Letzte, der von diesen 18 runden Tischenleitern noch übrig ist. Und wie die anderen jetzt kooperieren, das weiß ich gar nicht. Aber das war praktisch die ganzen 88 oder so bis in die 2000er. Wir machen außer BTZ Köln, dass wir die 18 Leute ein bis zweimal im Jahr zusammenrufen. Da waren die alle da und haben von ihren runden Tischen berichtet. Und das war natürlich ein Booster für die Leute.
Glaube ich.
Als die Enquete dann, die Enquete-Kommission ihre Empfehlungen rausgegeben hatte, die Expertenkommission, da war eine Kernempfehlung, dass jede Kommune jemanden hat, der das koordiniert, die Entwicklung. Denn das hing damals, wie auch heute noch, zwischen der Gesundheitsverwaltung, der Ordnungsverwaltung und der Finanzverwaltung, übliche deutsche Durcheinander der Behörden. Die damalige Landesregierung hat das sehr schnell umgesetzt und gesagt, wir bezahlen da eine Stelle der Kommunen, die das machen. Und das ist im Rheinland sehr zügig umgesetzt worden. Ich glaube, in Westfalen dann auch. Die Westfalen waren immer etwas zurückhaltend, weil sie ihre Anstalten damals noch so liebten. Und ist halt so.
Im Zuge dessen hast du.
Und da auch so der Tatsache verdanke ich dann die Stelle, die ich in Köln bekam. Mhm. Ja. Und ich selber habe da auch gelernt, das konnte ich auch später bei der Stadt gut einsetzen als Sozialamtsleiter, wie wichtig eine geplante und nachvollziehbare Förderung ist. Dass man nicht nur jemandem einen Stempel gibt und sagt, der ist da, sondern vernünftige Pläne macht. Und am deutlichsten haben wir das versucht, gar nicht mit den Berufsförderungswerken, sondern mit den Übergangseinrichtungen.
Ach so, ja.
Die sich auch hier in Köln, der Kölner Verein für Reha, als einer der ersten kreiert hat. Wir hatten ja eigentlich das Ziel, dass diese 1, 2, 3 Jahre, die man in so einer Einrichtung verbringt, genutzt werden, dass die Leute fitter werden für den Arbeitsmarkt. Und ihre Programme entsprechend ausrichten. Und im Rahmen dieser Überlegungen habe ich damals von Heidelberg aus mit einem sehr kompetenten Psychologen, dem Wörl, damals gab es schon 60 Übergangseinrichtungen. Die haben wir untersucht. Das war für mich persönlich eine ziemliche Ernüchterung, die eigentlich dazu geführt hat, dass ich mich innerlich von der Idee der Übergangseinrichtung dann wieder entfernt hatte. Denn sie hatten alle, oder die meisten wenigstens, beinharte Ausschlusskriterien, den sie rausschmeißen.
Ja? Oder gar nicht aufnehmen. Ja.
Das war ich vom Kölner Verein nicht gewohnt. Da hatten wir ja eine sehr offene Tür und offenes Herz. Aber je traditioneller der Träger war, desto mehr Angst hatten sie, dass irgendeiner ihrer Rehabilitanten einen Unsinn macht.
Ja.
Und Gewalt, was ja leider dazugehört, wenn du mit sehr nervösen Menschen arbeitest, das war überhaupt völliges Out.
Ja, verstehe. Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, diese Arbeit oder diese Erfahrung hat dir auch sehr geholfen, dann hier bei der kommunalen Arbeit hier in Köln, als im Sozialamt. Das war ja so eine der nächsten Stationen.
Ja, die Einführung von Plänen, die später dann auch die etablierte Psychiatrie übernommen hat, gehörte dazu. Allerdings haben die das so übertrieben, dass das dann völlig Wahnsinn war, was sie alles geplant haben wollen.
Also das sind ja im Prinzip die Hilfepläne, die dann daraus später wurden.
So war das eigentlich nicht gemeint. Das hat mir also sehr geholfen, weil als Sozialamtsleiter in Köln war ich ja mit zuständig für die Obdachlosen.
Ja.
Also die Leute auf der Straße, über die sich heute der Bundeskanzler mokiert, weil das Stadtbild dadurch verunziert würde. Denen kannst du ja nur helfen, wenn du wirklich sehr geplant vorgehst. Jetzt ist die Parole, die kommt aus den Vereinigten Staaten, Housing First.
Ja.
Die sagt, du musst jemandem erstmal ein Dach über dem Kopf verschaffen und dann kannst du an ihn gehen, ihn fit zu machen für ein zivilisierteres Leben, als irgendwo in der hohen Straße rumzuliegen und zu betteln. Aber das ist ja ein Grundbedürfnis, dass ich eine Wohnung habe. Und da haben die Kölner Träger der Obdachlosenhilfe sehr bereitwillig mitgemacht.
Ja.
Das waren ja auch Sozialarbeiter, aber sehr viel stringenter als
in der Psychiatrie,
die Sozialarbeiter in der Psychiatrie sich damals definierte.
Aber sag doch nochmal, du hattest ja da auch noch mehrere Aufgaben als jetzt so das Thema Arbeit für psychisch Kranke oder psychisch Kranke.
Ja klar, das ist natürlich so eine Art Lobbyarbeit für die psychisch Kranken, die du innerhalb der Verwaltung, innerhalb der zuständigen Ausschüsse und auch gegenüber der Arbeitsverwaltung machen muss, denn ABM war damals
ja
unglaublich wichtig.
Ja, stimmt. Ne?
Wir haben ja Träger gehabt, die praktisch nur dank ABM entstanden sind.
Ja.
Und
sogenannte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Wunderbar entwickelt haben und daher gute Zeiten.
Also wo wir wieder zusammengearbeitet haben, war, als das BDZ schon 2, 3 Jahre lief und da kam Herr Schwendi aufs BTZ zu und sagt, wir machen jetzt lauter Jobcenter und wir wollen, dass da ein Jobprofil entsteht. Anhängsel ans BTZ. Was war das? Einen niedrigschwelligeren Einstieg für die, die nicht die Ansprüche hatten, gleich ins BTZ oder die auch vielleicht von der Kapazität ja. nicht waren. Ja, und dieses Jobprofil hat jetzt mehr Mitarbeiter als das BTZ, aber unter ganz anderen Bedingungen. Die werden dann eingestellt, wenn gerade Geld ist, und wieder entlassen. Also es ist eben die niedrigschwelligere Variante, aber ohne Ahn wäre überhaupt nichts entstanden. Ich war auch skeptisch, weil die Bedingungen nicht so gut waren. Wir ja. hatten im BTZ ja gute Bedingungen. Die hatten eine Zusage, dass sie 3, 6, 9, 12 Monate bleiben konnten und Förderung. Und die Jobcenter-Leute, die wussten manchmal nicht, ob am nächsten Monat noch bezahlt wurde, weil das von Maßnahme zu Maßnahme immer noch geht. Hm. Eine Maßnahme nach der anderen. Und BTZ hat eine einzige Maßnahme, die ja für die mehr Ansprüche hatten, die eingezahlt hat.
Arndt, also meine Erinnerung auch an deine Zeit im Sozialamt ist nur ein kleines Stück. Ich habe mir das mal so aufgeschrieben, du hast ja gewisserweise das Sozialamt gekapert, weil du bestimmte Gruppen, ich sag mal rechtlich, besser eingebunden hast. Und dazu gehörten ja auch die psychisch Kranken. Kannst du dich daran erinnern? Da ging es ja darum, auch Ansprüche, rechtlich abgesicherte Ansprüche zu ermöglichen.
Ja, das war ja allgemein die große Blockade in Deutschland, dass die Sozialhilfeträger das entsprechende Bundesgesetz so interpretiert haben, dass sie zwar, wenn jemand in ein Heim muss, die Kosten übernehmen, aber nicht, wenn er in der Wohnung ist und irgendwo ein bisschen arbeitet.
Ja.
Ein totaler Schwachsinn. Und das hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis das aufhörte. Und wir haben dann einige Versuche gemacht und erfolgreich waren wir ironischerweise bei denen, um die sich sowieso niemand kümmern wollte, nämlich den Leuten, die auf der Straße lagen, wo wir ja Untersuchungen hatten, dass ein erheblicher Teil der Leute psychisch krank war.
Ja.
Da hat ein Pfiffikus herausgefunden, dass der Landschaftsverband Rheinland dann die Kosten übernimmt, wenn nachweislich an der Rehabilitation, also oder an der Fitness oder was auch immer, gearbeitet wird. Sonst war das sehr streng gedeckelt, so ein Umlagesystem will ich hier gar nicht skizzieren. Und das hat dazu geführt, dass die großen Träger, die alle schon sich immer mal wieder um Obdachlose kümmern in Köln, sind das vor allen Dingen die konfessionellen Träger,
ja.
die auch über Wohnraum und sowas verfügen, ihre Angebote ausgedehnt haben und Reha-Pläne machten, die wir dann den Kölnern geschickt haben, also hier den Kollegen auf der anderen Rheinseite.
Mhm.
Und das waren sehr, sehr viele, nur mit der Flut an Leuten, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hier alle herkamen und sowas, konnte ja kein Mensch Schritt halten. Alleine was aus der DDR hier rüber kam und sofort auf dem Hosenboden landete, weil sie die Spielregeln hier nicht kannten und sowas, war eine Riesenherausforderung. Und in dieser Entwicklung war eine Kollegin führend, die sagte, es gibt ja auch noch Leute, die auf der Straße sind, die psychisch krank sind oder chronisch Alkoholiker sind, die aber wirklich nicht sich so sehen.
Ja.
Ja? Und für die haben wir damals dann kleine, leerstehende Hotels angemietet.
Ja.
Und dann musste der Landschaftsverband das bezahlen.
Ja, ja.
Also wir haben sie mit den eigenen Gesetzbüchern praktisch zur Zahlung verpflichtet. Und das war den Kollegen im Landeshaus, die auch für diesen Personenkreis sich zuständig würden, nur sehr recht, dass sie eine Legitimation ihren Kämmerer gegenüber hatten. Auf den so extensiven Ausbau der Hilfen für Leute, die auf der Straße liegen, das hat leider nicht Schule gemacht. Weil das hat sich dann rumgesprochen, die Kölner machen das so und so.
Das war ja dieses Hotel Plus, ne? diese Konzeption.
Ja. Und das wollten die meisten Träger nicht. Die meisten Träger wollten richtig eine stringente Ordnung mit einer Pforte und so. Das ist inzwischen, glaube ich, überholt, weil ich überblicke jetzt die aktuelle Situation nicht, sondern mache mir meine Gedanken, wenn ich durch die Stadt gehe und sehe, wie viele da rumliegen müssen. Das ist ein Trauerspiel. Das DRK haben wir damals genommen, weil das in den Augen der Betroffenen nichts mit Psychiatrie zu tun hat. Mhm. Die haben in Köln keine Psychoeinrichtung.
Ja.
Und das ist dann für Leute, die sagen, ich möchte irgendwo ein Zimmer haben und mal hoch. Aber bleibt mir mit den ganzen Therapeuten verbleibe, ideal.
Ich würde gerne noch.
Trotzdem haben sie die sehr gut unterstützt im Alltag. Das ist eine hohe Kunst.
Ja. Den nicht zu eng anzubinden und auch verwahrlosen zu lassen. Ne? Ich muss noch mal so diese Zeit, da bin ich ja selber so ein Kind davon. Da sind ja im Rheinland auch die sozialpsychiatrischen Zentren entstanden. Ne? Also Rheinland-weit. Hat ja groß Furore gemacht in ganz Deutschland, im Grunde genommen diese Form. Meines Wissens aber hat sie sich auch nicht überall so durchgesetzt. Aber würdest du dazu noch mal so ein bisschen erzählen, hast ja da mittendrin gesteckt in dieser Entwicklung an anderer Stelle als ich jetzt, der ja nur so einen Teil damit aufgebaut hat, ne? Also ein SPZ.
Ich denke, die Gründung der SPZ war ein ganz entscheidender Schritt, mit mehr ambulante Hilfen anzubieten. Mhm. Ja, und auch diese Feindschaft zwischen den Kliniken, die Leute abgeben mussten, und den Leuten, die wie du wahrscheinlich oder andere sehr kritisch gegenüber den psychiatrischen Institutionen waren, da eine gemeinsame Plattform zu haben der Hilfe. Und das hat sich ja dann auch unglaublich bewährt, nicht nur in Köln, sondern eigentlich überall im Rheinland. Man hätte die SPZ von vornherein stärker noch verbinden müssen mit ärztlicher, psychiatrischer Kompetenz.
Ja.
Das,
auch Behandlungskompetenz.
Ja. So. Und das konnten und wollten die Gesundheitsämter nicht, die ja allesamt unterbesetzt waren und wie ich fürchte noch sind. Also ich habe ja drauf gesattelt durch die Pandemie.
Und diese Blume, so sagen alle, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit stand. Ist die Blume des Partisanen, der für unsere Freiheit stand.
Aber die Plattform, die du ansprichst, die bestand ja oder besteht immer noch ja eigentlich aus so einem Dreiergruppe. Also einmal sozusagen die freien Träger, die erstmal ohne Verpflichtung ambulante Hilfen anbieten und angeboten haben, aber vor allen Dingen auch den städtischen Einrichtungen, da dem sozialpsychiatrischen Dienst, der ja eher ungeliebte Aufgaben in den Augen der freien Träger machte, nämlich da auch PsychKG, Nachsorge und diese ganzen Sachen. Und das ist ja zusammengekommen, eben auch noch mit der Klinik, mit der Arbeit der Klinik. Das war ja eigentlich so der interessanteste oder die wichtigste Basis für diese Arbeit.
Da fragst du mich jetzt nach einer Einschätzung. Ich bin da nach wie vor skeptisch.
Ah ja.
Weil im Gegensatz zu Berlin, Hamburg und Bremen gibt es in Köln und in den meisten Städten und Kreisen kein tragfähiges Konzept für Krisenintervention.
Ja,
das ist richtig. Und ich habe Erfahrungen also durch familiäre Geschichten in Hamburg. In Hamburg hat die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, das ist ja mit die beste Adresse für diese Geschichten, mit sehr frühzeitig die Polizei geschult.
Mhm.
Ja, so dass die heute sehr schnell sind und auch wirklich reagieren. Ich bin x-mal angerufen worden zu Hause als Privatperson, weil jemand aus dem Familienkreis Hilfe brauchte und ich die alarmiert habe. Und nächsten Tag rief die Wache sowieso an und sagte, wir waren da gestern Abend, ist alles in Ordnung, machen Sie keine Sorgen.
Mhm.
Das ist eigentlich das, was die Angehörigen überall einklagen. Und da ist ein Riesenloch immer noch, ja. Das ist ein Trauerspiel.
Aber ich will eine Sache, die genau du immer gemacht hast, hast gesagt, erstens, wenn ich in dieser Position bin, Psychiatriereferent, dann machen wir nicht bloß ein SPZ, wie manche das wollten, selbst deine Vorgesetzte, gell, sondern das ist ja riesig, wir machen eben dann, was weiß ich, 8 SPZs.
Pro Stadtbezirk.
Ja. Und das Zweite war, dass du immer stolz drauf warst, dass du alle Träger da eingebunden hast. Also du hast nicht gesagt, dann machen wir den ganzen Quatsch mit der Caritas. Nee, alle waren am Tisch. Mhm. Und dann der Punkt, den du schon gesagt hast, auch eben die eine Stelle in der Verwaltung, im Gesundheitsamt.
Ja. Ja,
das dabei. Und dazu muss ich sagen, da gehen die Meinungen auch auseinander. Da war eben letztes Jahr eine internationale Tagung, die der Matthias Albers gemacht hat. Warum? Weil die Holländer, die jetzt ein großes Netzwerk für Community Centers, also genau SPZs, in Europa machen, gesagt haben, Köln ist einmalig, das bestreitest du bis heute. Aber die haben gesagt, Köln ist einmalig. Warum? Weil es diese eine Stelle in den Community Centers gibt, die von der Stadt bezahlt wurde. Ja.
Ja,
so.
Ja.
Also das ist eine Besonderheit der Stadt, ist eine gute.
Ja,
gut. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Also ich bin auch sehr ernüchtert, was die Integration angeht. Also wir haben ja im BTZ gesagt, dass wir ein kommunales Gebilde sind.
Ja.
Das hat nicht geklappt. Das Ergebnis für mich von dieser Europatagung ist, dass es nicht gelungen ist. Es ist eine richtige Spaltung. Wir wollten eigentlich vor einem Jahr die Community Centers, weil ich ja das Netzwerk habe, so, dann wollten wir zeigen, dass die SPZs von ihrem Grunde her ja sogar auch den IFD als Baustein hatten. Und es ist nicht gelungen.
Was sollte denn gelingen?
Wir möchten gerne, dass die Community Centers auch eine Plattform sind für alle Bausteine, auch die Arbeitsbausteine von Werkstatt für Behinderte, von den kleinen Hilfen, die ein SPZ jetzt schon macht. Kaffee kochen und die ganzen Sachen, bis hin zu Berufsfindung und sogar auch Ausbildung und alles, was das BTZ macht.
Mhm.
Es gelingt nicht. Also da bin ich sehr pessimistisch.
Das stimmt so nicht aus meiner Sicht.
Ja, das sagt
wenn ich mir zum Beispiel angucke, den Verein in Mainz, ja, die haben alles. Die haben Heime, Hotel, ambulante Versorgung. Also es gibt kleinere Träger in so mittelgroßen Städten, die eine unglaubliche Palette an Hilfen haben.
Meine Erfahrung, da schalte ich mich mal so als kleiner Zeitzeuge mit ein, war es von Anfang an der SBZ. Wir haben ja das erste SBZ aufgebaut in Köln-Ehrenfeld. Haben wir versucht, in Form von IFD den mit einzubinden. Ja. Das heißt, ne, also das auch zu unseren wöchentlichen Besprechungen, um einfach so diesen Blick auf das Thema Arbeit, was wir alle nicht so drauf haben. Ja. Ne? Wir haben dann lieber, weiß ich, Zuverdienst oder Ergotherapie oder so, aber nicht dieses Thema Arbeit, so wie ihr das ja auch versteht und sagt. Das haben wir dann nicht wirklich geschafft. Also wir haben es geschafft, dass wir hin und wieder so eine Sprechstunde dann hatten, wo dann wir leichter zum IFD kamen und auch vielleicht noch nicht mit einem Schwerbehinderten anders, sondern so grauzonenmäßig, aber es ist nicht institutionalisiert worden und ganz zu schweigen von anderen Arbeitsinstitutionen.
Ja, dass ein Berufsförderungswerk sich mal im SBZ vorstellt, oh Gott, das ist der Teufel.
Ja, also ich weiß gar nicht genau, woran es liegt, weil es kann sein, dass es von beiden Seiten nicht so die Nähe gewünscht war.
Ja,
ne? Also
was hätte denn passieren müssen?
Dass in den SBZs Leute sagen, oh Mensch, da haben wir einen, der war vielleicht länger in der Psychiatrie, aber da schätze ich ein, der kann mehr als Kaffee trinken. Wir hätten es doch gewusst, wenn die SBZs gekommen wären und uns Leute angemeldet haben. Haben die aber nicht. Die Verbindung, dass Menschen zwar chronisch krank und Langzeit sind, aber Potenziale haben, das muss man auch ausgraben. Da kann man nicht immer bloß sagen, du bist schon gut beim Kaffee kochen, vielleicht kannst du auch noch den Garten machen.
Die SBZs,
das sind ja auch innere Einstellungen.
Die SBZs haben ja auch eine wirtschaftliche Dynamik und haben versucht, die Belegung zu stabilisieren und das ging und die Mitarbeiterzahl zu vergrößern und dafür haben sie betreutes Wohnen ausgebaut. Mhm. Und sie haben damit natürlich im Einzelfall oder generell, ich weiß es nicht, Leuten abgeschnitten den Weg zu den die einzelnen stärker fordernden beruflichen Sachen gemacht.
Ich teile das aber, wobei ich denke, dass es auf beiden Seiten Hinderungsgründe gab. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Ich finde das aber auch ein Thema.
Und dann haben ja Dörner und andere angefangen, von unten wieder, das war wieder gut, die sogenannten Selbsthilfefirmen.
Ja,
ja. Da hat ja dann plötzlich die chronisch Kranken und wie er kapiert hat, ich habe oft gestritten mit ihm, ja, ich muss aber was in Arbeit machen, was nicht bloß das olle Ding da in der Anstalt ist. Und dann sind die raus und haben von der ganz anderen Seite ja Leute rausgefischt und gesagt, ich traue dir aber zu, dass du da auch einen Arbeitsvertrag kriegst und nicht bloß Kaffee kochst. Und da kam wieder so eine Bewegung, aber trotzdem, doch der Klaus war eine Ausnahme, der hat sich in die Kostenträger Sachen reingearbeitet. War danach ein ganz großer Unterstützer, der hat sogar BTZ in Gütersloh nochmal angekurbelt. Der hat immer gesagt, ist toll, was ihr macht, da durfte ich auch dann berichten auf den Gütersloher Fachbildung. Aber andere, die haben gesagt, weißt du was, also du arbeitest ja mit den Besseren, das war ja auch immer ein Punkt. Mit den Besseren kann man viel machen. Aber dabei haben sie die anderen noch chronischer gemacht.
Ich war ja lange im Vorstand vom BTV in Solingen.
Ja, ja.
Und der BTV bietet ja überhaupt alles an, was es nur gibt.
Mhm.
Ja. Und dann haben wir ein Organisationsinstitut eingesetzt für Qualitätsmanagement und so ein Gedöns und festgestellt, dass es auch da nicht gelingt, jemanden, der jetzt neu aufgenommen wird in den Betreuungszirkus des Trägers, dem alles Gute, was der BTV bietet, angedeihen zu lassen. Mhm. Sondern das ist so eine menschliche Dynamik, die einen hindert. Und es ist ja auch unglaublich anstrengend, einen Fall weiterzureichen oder gemeinsam zu betreuen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
Ja, ja. Das halte ich.
Und dann vielleicht noch trägerübergreifend. Ja. Das war ja, das war ja, den SBZs war es ja so, dass auch da Bausteine waren, also Einrichtungen, die jetzt auch von anderen Trägern noch, ne, diese gemeindepsychiatrischen Verbünde, die sich ja deswegen auch hier und da gegründet haben, die ja das genau überwunden haben, diese Träger, verschiedenen Trägerzuständigkeiten.
Wir haben natürlich überhaupt nicht über Zielgruppen gesprochen. Also wenn ich jetzt im BTZ mal reinrieche, dass hier neue Zielgruppen, vielleicht auch neue Diagnosen, neue Leiden entstanden. Die haben wir gar nicht gekannt damals. Dann sagen die einen, ja, das ist ja auch wieder Luxus. Und die anderen sagen, die kommen aber im Leben nicht weiter. Ich mache noch Beratung. Ich sage, kann Luxus sein, aber der sitzt in der Sackgasse. Den kannst du gleich die Rente geben. So kommt er nicht weiter. Aber du jetzt, das ist kein Psychotiker, der verrückt war, sondern der hat Traumata und der hat...
Ja, das ist ja was, ich rede ja viel in den letzten Jahren mit Leuten, auch Leute, die rückblicken. Und ein Kritikpunkt, auch Thomas Box sagt das ja ziemlich eindeutig, die Psychiatrie, da wird so viel herangetragen an neuen Problemen, die eigentlich sich mehr wieder mal auf ihr Zentrum konzentrieren müssten. Und das betrifft ja alle psychiatrischen Einrichtungen, nicht nur Kliniken oder so. Interessant war jetzt so an diesem Disput hier, dass du hast die Frage gestellt, wo wollten wir denn hin, wenn wir beklagen, dass was nicht geklappt hat, eine Zusammenarbeit nicht geklappt hat, aber wo wäre denn dann das ideelle oder ideale Ziel gewesen? Ne? Also, dass man dann so Behandlungseinheiten hat, die das ganze Spektrum abdecken. Ja, ich will da mal versuchen, so ein bisschen die Kurve zu kriegen. Also das war jetzt mal ganz im Groben, aber so eine Zeit BTZ-Aufbau, du hast ja da auch ein bisschen von dem Überbau erzählt, Christiane, und du, Arndt, hast so gesprochen, also auch das Zusammenspiel zwischen Verwaltung und aber auch Politik, wie wichtig das ist und war. Ich hatte diese Fragen, die ich mir überlegt habe, ja schon vor einer Weile mir überlegt, und da wollte ich mal so ein kleines Beispiel nochmal bringen. Und zwar, wir hatten ja den Wirtschaftsminister Robert Habeck in der letzten Regierung. Im September, glaube ich, hat er sein Bundestagsmandat abgegeben, jetziges noch. Und auch selber dann gesagt, wie schwer es war und bis unmöglich, einen neuen Politikstil einzuführen und damit auch noch Erfolg zu haben. Diese Republik tut sich sehr schwer, Veränderungen anzunehmen. Welche Veränderungen eingeführt werden sollen, ich habe heute noch gelesen, da wird dann über hier Bürgergeld oder über die Rentensachen, das waren Zahlen vom Deutschen Gewerkschaftsbund, die sagen, das ist völliger Quatsch. Die Zahlen sind gar nicht so schlecht. Die waren 2010, haben wir viel mehr für solche Transferleistungen ausgegeben und auch für die Rente. Problem ist im Moment die Pflege und die Gesundheitskassen. Ja. Die explodieren seit Jahren und ist aber völlig ineffizient, was da passiert. Aber das System zu verändern, haben sich ja schon viele Gesundheitsminister und Ministerinnen die Zähne ausgebissen. Ich versuche das mal so runterzubrechen. Ihr habt ja dann lange gearbeitet und Veränderungen auf den verschiedensten Ebenen so mitgemacht und auch teilweise dafür gekämpft. Wie war das denn, als ihr dann so langsam aufgehört habt, ich sag mal auch zu arbeiten und festgestellt habt, so ein ganzes Berufsleben reicht gar nicht, um die Veränderungen erreichen, die man sich vielleicht gewünscht hat. Wie war das? Habt ihr da so Phasen gehabt, wo ihr gesagt habt, so jetzt muss ich eigentlich noch 40 Jahre arbeiten, um irgendwo hinzukommen, dass es gut wird?
Aber die Unterstellung von dir ist, es gäbe Menschen, die denken, dass dieses Problem der Hilfeleistung, an der viele Disziplinen beteiligt sind und dann auch sehr viele unterschiedliche Kostenträger, dass die damit verbundenen Kooperationsprobleme je verringert oder lösbar sind. Das glaube ich nicht.
Oh ja, okay.
Sondern der plausibelste Weg ist da, wo es regionale Budgets gibt. Da einigt man sich mit den Geldgebern darauf und sagt, okay, im letzten Jahr habt ihr den Betrag X gekriegt und dafür Y Leute versorgt. Im nächsten wissen wir schon, dass durch die ganzen Kriegswirren bei dem Y noch eine Null dahinter muss. Also kriegt er das ein bisschen mehr. Und jetzt seht mal zu, wie ihr das Ding wuppt. Und da stellst du praktisch über den gemeinsamen Geldtopf her, den Zwang auf institutioneller Ebene vernünftig, gerecht damit umzugehen. Dasselbe Problem hat der Staat ja auch auf allen Ebenen. Also das Ringen um den Haushalt und sowas kommt ja auch daher, dass so ein Staat mehr Aufgaben erfüllen muss, als er Mittel kriegt und dass man da Prioritäten setzen muss. Also das ist eine Daueraufgabe. Es wäre auch gar nicht wünschenswert, dass du praktisch alle Institutionen und Disziplinen davon entbindest, da ständig drüber nachzudenken. Also das ist meine derzeitige Denke dazu.
Wo sind da die Wünsche noch an psychiatrischen Themen? Gibt es da noch was, wo du sagst, also das müsste sich jetzt hier aber auf jeden Fall eigentlich entweder schon längst geändert haben oder aber ganz schnell?
Dafür bin ich zu weit weg im Augenblick. Ich denke, aus meiner eigenen Aufgabenstellung ist nach wie vor das Problem, dass es in Köln keinen wirksamen psychiatrischen Notdienst gibt.
Ja.
Und das haben wir damals ja ausgerechnet und haben dann gesagt, also die Stadt kann x Sachen um die SWZ herum machen, aber dann können wir das nicht machen. Und dann waren wir uns eigentlich sehr schnell einig, also wir ist jetzt ein paar Leute, die in der Politik da mitgedacht haben, wie der Norbert Rüther und dann die Leiterin des sozusagen psychiatrischen Dienstes, die Inge Theisern, die ja eine bemerkenswerte Arbeit in ganz Nordrhein-Westfalen geleistet hat, weil sie einen klaren Kopf hat. Es gibt da keine Patentlösung.
Deine Frage war doch, da müsste man noch 40 Jahre dran arbeiten oder was für. Also ich habe einen ganz wunden Punkt, den könnte ich sofort umsetzen.
Interessant. Spannend.
Dass die Tageskliniken in Deutschland auch ganz bedauerungswert schlechten Weg gegangen sind.
Das ist so ein generelles Urteil.
Darf ich mal aussprechen? Ja. Ich habe diese Sicherheit in 4 Jahren bei dem Bennett gekriegt und da war Community Care. Also es war alles in unserem Fleisch und Blut. Ich kann dir heute noch sagen, dass man eigentlich zu dem Polizisten und dem Bäcker gehen muss und dem, ach und da gibt es noch die und mit denen müssen wir auch sprechen. Und wir sind zuständig für jeden psychisch Kranken in unserem so. Du, das ist mir so in Fleisch und Blut und da ist die Tagesklinik für mich ein wunderbarer Dreh- und Angelpunkt. Und das haben sie in Deutschland nicht kapiert. Also der könnte ja auch für das, was ich vorhin schon bedauert habe, diese Spaltung zwischen Leuten, die ja nichts mehr können und chronisch krank und sonst wie sind, und den anderen, weil in die Tagesklinik kommen ja Leute mit akuten Erkrankungen und das ist auch nur wieder eine große Chance.
Ja.
Aber wenn der Ort nicht der ist, der denen dann diese Möglichkeiten eröffnet, wir sind für euch immer da, wir sind zuständig und wir gucken aber nicht bloß, dass ihr von A nach B kommt und wenn die nicht mehr zahlen, dann müsst ihr schleunigst hier wieder gehen, sondern dass diese Vernetzung dann von der Tagesklinik gemacht wird. Und das andere ist, was ich positiver sehe, ist die Genesungsbegleiter. Und ich finde es ganz toll, was der Landschaftsverband mit diesen 40 oder mehr Stellen gemacht hat. Gut ist, dass der Landschaftsverband, und das ist ein ehemaliger Kollege von uns, Holger Kemmer, Psychologe, in diesem Fortbildungseinrichtung, die Landschaftsverband, die haben es jetzt an sich genommen, die Genesungsbegleiter auch diese Ausbildung zu machen. Ja, ja? Weil die war ja immer von Privaten und irgendwelchen. Ja. Und jetzt, das finde ich ganz toll, weil die müssen ein... Und die wären für mich ganz unten. Und die haben einfach auch noch Autorität und die würde ich in meinen nächsten 40 Jahren stärken.
Ja, ja, verstehe ich.
Ich würde eine Tagesklinik aufmachen und sagen, die Genesungsbegleiter sind die Ersten, die hier auch die Musik bestimmen.
Interessant.
Ja, deswegen.
Eine unendliche Bereicherung ist das ja, diese Perspektive, ne?
Ja, ja.
Plötzlich mit zu haben.
Die machen sich
ja
aus schlau.
Ja, eben.
Total clevere Leute.
Ja. Ja. Es ist ja nie alles gesagt, weil ja das Thema Musik auch in dem Podcast immer eine große Rolle spielt. Also es gibt ja einen Musikteil auch und also am Ende in der Regel von einem anderen Kollegen, also das ist ein Freund und Schwager von mir, der schon sein Leben lang musikbegeistert ist. Und der macht immer so kleine Musikbeiträge über so Musikstücke, erzählt er dann. Aber ich frage auch immer alle, mit denen ich rede, welche Rolle denn Musik in ihrem Leben gespielt hat, beziehungsweise noch spielt. Wir haben am Anfang, also als wir uns das erste Mal getroffen haben, ja auch schon darüber gesprochen, dass du deine ersten Sachen für die Zeitung waren, ja über Jazzkonzerte zu schreiben.
Ja, ich weiß, das habe ich alles erzählt.
Das hast du schon erzählt. Also,
ja. Jetzt weiß endlich einer was von uns.
Aber wie ist das bei euch? Hört ihr zusammen Musik? Du spielst, du machst ja auch ein bisschen Musik. Vielleicht, ich habe ja hier eben ganz heimlich mal ein bisschen mit aufgenommen, als du gespielt hast. Du machst ja Klavier, sagt man da, oder das ist ja mehr als ein Computer, ist das, den du da hast, ne? Auf dem du da spielst. Oder?
Nein, du musst schon richtig die richtigen Knöpfe zur richtigen Zeit drücken.
Das stimmt, ja.
Der Computer das auch tut, ja. Was soll ich da sagen? Meine Eltern, sowohl mein Vater als auch meine Mutter, waren sehr musikalisch. Und meine beiden Schwestern haben da leider nicht angebissen. Aber das waren die ganzen Kriegsjahre und sowas. Mhm. Und wenn ich in einer stabileren Zeit Schüler und Student gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht sehr viel früher systematisch ein Instrument gelernt.
Ja.
Und so habe ich dann eben damals mir eine alte Trompete gekauft und Trompetenunterricht genommen und einen Kontrabass hatte ich auch. Und mit den beiden Instrumenten habe ich in dieser Zeit, wo die Schule zu Ende ging und man mit dem Studium oder Jobs anfingen, viele Abende verbracht, wo ich ein Honorar gekriegt habe. Das macht eigentlich einen Riesenspaß. Es war natürlich alles noch ohne die heutige Elektronik.
Wie? In welchem Jahrgang bist
37.
du? 37, ja.
Du sagst doch immer, das war eine Emanzipation für dich. In den 50er Jahren, da war ja der Jazz von Amerika und so und dann seit 40 Jahren, oder wie lange wir zusammen sind, hast du mindestens schon 10 solche Keyboards gehabt. Erst war es eine Hammond-Orgel, die war ja schon, sah ja wunderbar aus.
Naja, die sind
hier. Also es kam eins nach dem anderen und dieses hier ist jetzt das aktuelle. Ich bin immer froh, wenn er wenigstens 5 Minuten spielt.
Ja. Und was hast du denn für Musik gehört oder hörst du heute noch für Musik?
Naja, die wesentlichste Musik für mich ist schon Jazz und die ganze Barockmusik. Und Bach, es muss halt gut gespielt sein. Und also ich kann eher sehr sagen, was ich stinklangweilig finde, sind die meisten Sinfonien. Bis auf ein paar Soli, die da eingebaut sind für Geige oder Oboe oder Quartette, also diese ganze Bildungsmusik.
Mit der ich aufgewachsen bin. Also wir sind da unheimlich konträr, weil ich konnte jahrelang keinen Jazz vertragen. Da hat man gedacht, ja, ich muss mich ja dem annähern. Jetzt ist es eben der Oldie-Jazz, ja. Also, die Oldie-Größen, gell? Die rufen wir auch manchmal hier auf der Alexa auf und so Sachen. Also das liebe ich inzwischen und finde es auch sehr kreativ, aber ich bin ja klassisch aufgewachsen, aber ich glaube, Klavier gespielt. Aber als wir uns kennengelernt haben, sagt Arndt, Glenn Gould, den musst du mal, weißt du, ja. Und dann bin ich Jahrzehnte ein Glenn Gould-Fan geworden. Also Bach und Glenn Gould, was anderes wird nicht gehört. Ja,
Klaviermusik ist auch für
mich. Jetzt habe ich es ein bisschen erweitert. Gestern war ich 3 Stunden in einer Händel-Oper.
Ah, oh, ja.
Die gab es hier.
Aha.
Und den Barock, ich bin im Barock stehen geblieben.
Ja,
ich liebe alles, was da Barock ist, vor allem auch Oboen und solche Sachen. Und Glenn Gould ist ein bisschen im Hintergrund. Es gibt jetzt Nachfolger, die nicht so scharf sind. Die wunderbare Pianisten und Countertenor. Da rennt der Arndt weg. Oder ich muss sofort abdrehen, wenn hier wieder mal einer singt.
Aber so Rockmusik war überhaupt weder deins noch dein Ding.
Doch, in 50er Jahren gab es in Hannover X Lokale, wo Rockmusik gemacht wurde oder so.
Nein. Wir haben dann
aber das hatte nicht diese Riesenbedeutung, wie sie jetzt noch ist.
Ich verstehe.
Also das,
wir haben uns ja beim Tanzen kennengelernt und da hast du neulich gesagt, gut, dass die nicht verstanden hat, dass ich gar nicht so gut tanzen kann. Weil der Arndt ist ja sehr rhythmisch musikalisch. Ich hatte aber 3 Tanzstunden hinter mir und ich habe echt gut getanzt.
Ah, ja.
Aber keinen Mann gefunden, ich habe lange keinen Mann gefunden, der das tanzen konnte.
Aha.
Ich kann es auch nicht mehr tanzen. Ja. Ich hätte das entwickeln können, aber nur mit einem entsprechenden Partner.
Ja, ja, ja.
Trotzdem haben wir sehr oft, gell, auf so Reisen und so, wenn Discos waren oder Jazzbands da, gerne getanzt, gell?
Ja, mir gehen ständig irgendwelche Lieder durch den
Kopf. Ja.
Kennst du, ne?
Ja.
Ja, ja.
Das Ohrwürmer.
Davon erhört man aber wenig, gell?
Ja.
Na, das kriegt man oft nicht mit, was dem Arndt alles durch den Kopf geht.
Ja, hör mal, ja. Also es gäbe sicherlich noch viele Sachen zu fragen. Also ich merke auch, dass wenn man sich mehrmals trifft, auch nochmal, man nochmal so bestimmte Dinge vielleicht beleuchten kann. Aber ich sag mal so, für heute machen wir mal den Kasten zu.
Genug?
Und ich möchte mich nochmal sehr, sehr bedanken für eure Bereitschaft, auch zusammen das hier zu machen. Ich meine, man sitzt ja hier auch immer als Beziehung vor so einem Mikrofon. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Das finde ich sehr
das ist toll. Ich glaube, da können wir uns auch bedanken. Weißt du, was hilft, ist, dass du erst den einen fragst und dann den anderen.
Mm. Ja gut, dann mache ich jetzt mal für hier aus. Und,
aber wie du das dann überhaupt zusammenschneidest.
Willst du denn noch einen Tee oder Kaffee oder was?
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Letztes Mal haben wir zum Abschluss gejauchzt und verlockt. Wenn man sich ansieht, was seither auf der Welt passiert ist, muss man wohl feststellen, dass es kaum noch Grund zum Jauchzen und Frohlocken gibt. Eher kriegt man Blues, den Karlauer erlaube ich mir, als Überleitung zur Musik. Als seine Musiklehrerin im Unterricht ihren Schülern, unter denen auch Miles Davis war, erklärte, schwarze Musiker würden Blues spielen, weil sie arm seien, Baumwolle pflücken müssten, deshalb traurig wären und daher käme der Blues von ihrer Traurigkeit, sagte Miles Davis zu ihr, ich komme aus East St. Louis und habe einen reichen Vater. Er ist Zahnarzt, ich spiele aber auch Blues. Mein Vater hat in seinem ganzen Leben keine Baumwolle gepflückt und ich bin heute früh kein bisschen traurig aufgewacht und habe dann Blues gespielt. Da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Miles Davis' Album Kind of Blue ist übrigens das meistverkaufte Jazzalbum überhaupt. Auch wenn es ein bisschen traurig ist. Aber auch eine Art Genesungsbegleitung sein kann. Ich bin damals über die Stones und Bob Dylan auf Blues gestoßen. Da gab es in den 60er Jahren die Alben The London Muddy Waters Sessions und die Howlin' Wolf Sessions, bei denen englische Bluesmusiker mit ihren US-Vorbildern zusammen jammten. Nicht alles unbedingt toll, aber es war ein Einstieg. Und dann kamen natürlich John Mayall, Charlie Patton, Robert Johnson und all die anderen. Auf seiner letzten Tour spielte Bob Dylan den Song Goodbye Jimmy Reed, in dem er der Blueslegende Jimmy Reed seine Referenz erweist.
I live on the streets, named after saints, women in the churches, wear powder and paint, where the Jews and the Catholics and the Muslims all pray. I can tell the prodding from a mile away. Goodbye, Jimmy Reed. Jimmy Reed, indeed. Give me that old-time religion. It's just what I need. For thine is the kingdom, the power and the glory. Go tell it on the mountain. Go tell the real story. Tell it in that straightforward Puritanical tone, in the mystic hours where the person's alone. Goodbye, Jimmy Reed. Godspeed. Up on the Bible, I proclaim a creed.
Vor ein paar Jahren haben auch die Stones nochmal ein Album veröffentlicht, auf dem sie klassische Blues-Songs coverten. Klingt alles absolut zeitlos gut. Obwohl, siehe oben, die Stones sicher nicht trauern, weil sie so arm sind und einsam sind sie wahrscheinlich auch nicht. Und ob sie Baumwolle gepflückt haben, wage ich auch zu bezweifeln. Richards ist übrigens am 18. Dezember diesen Jahres 82 Jahre alt geworden und nächstes Jahr soll ein neues Stones-Album erscheinen. Das Leben geht weiter. Nochmal zurück zu den London Sessions. Howlin' Wolf und seine Kumpels spielen Little Red Rooster. Ja, ziemlich viel alter Kram heute, aber ich habe in der letzten Zeit nicht viel Neues gehört. Und die Klassiker gehen ja immer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut, Peace, wir lieben euch.
Mit den feierlichen Glocken vom Hohen Dom zu Paderborn klingt diese letzte Episode 2025 aus. Geruhsame Zeit für alle, frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2026. Und für diejenigen, die jetzt schon wissen oder ahnen, da kommt nichts Gutes auf sie zu, denen wünsche ich von ganzem Herzen Trost und Zuversicht. Am 9. Januar 2026 hören wir uns wieder. Auf Wiederhören, Klaus Jensen-Kaiser.